Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell.
Andi und liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen noch durchhalten. Bis zum Frühjahr, hat unser Gesundheitsminister gesagt. Keine schönen Aussichten, oder?
Wenn du so einen Einstieg machst, dann möchte ich gleich wieder den Stopp-Knopf drücken und die Aufnahme beenden. Ich glaube, es geht vielen unserer Hörerinnen und Hörer ähnlicher.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich finde es halt einfach ein Unding, oder? Also ich finde es, wie kann man sich im August dahinstellen mit 60% Geimpften in Deutschland und dann halt sowas von sich geben? Verstehe ich nicht. Das heißt wieder totale Verunsicherung deswegen. Ne? Wir alle waren froh, dass das mit dem Impfen jetzt geklappt hat, dass wir bei 60% liegen und dann aus dem Nichts eigentlich wieder hier so eine Breitseite, die natürlich auch dem Tourismus ohne Ende schadet. Ne? Sie sorgt für Verunsicherung und nützlich ist es definitiv nicht für den Tourismus.
Ein schöner Brückenschlag zum Vorwort in der Touristik Aktuell, dem neuen Heft, was am Montag rausgekommen ist. Der Matthias Gürtler, der auch schon öfter mal bei uns hier im Vorspann zu Gast war, hat ein ganz schönes Vorwort geschrieben, auch einen ganz schönen Leitartikel, den er mit einigen anderen Leuten zusammengeschrieben hat, in dem er gerade das thematisiert. Und Überschrift ist, die Politik muss umdenken, dass das Berliner Taktieren nicht nur für die Touristiker hierzulande, sondern auch im Ausland sehr schwer ist und dass es immer schwieriger wird für Touristiker, Leute, die in dieser Branche arbeiten, auch im Ausland durchzuhalten mit den Ressourcen, mit den Reserven, die sie haben. Also ein Appell an die Politik, Leute, wir müssen zur Normalität zurück und dass dieses Verunsichern des Marktes ein Ende haben muss. Also ich glaube, das sieht er nicht anders. Ich glaube, das sehen in der Touristik nicht viele Leute anders.
Ja, ich habe auch ein schönes Zitat von Manuel Molina, das ist der TSS-Chef, also die Reisebüro-Kooperation TSS, der halt sowas gesagt hat, oh Gott, ich hoffe, ich krieg's hin, weil ich es gerade nicht vor mir habe. Die Politik sorgt dafür, dass wir im Wachkoma liegen und das stimmt ja, ne? Wir sind, sie versorgt uns, sodass wir nicht sterben, gibt uns aber auch keinerlei Chance aufzuwachen aus dem Koma, ne? Also, dass sie durch solche Aussagen halt alles wieder zunichte macht. Und so bleiben wir einfach nur länger wieder am Tropf der Regierung. Ich verstehe es nicht, was da für eine Strategie dahinter steht. Tut mir leid.
Es ist Wahlkampf. Im Wahlkampf wird viel gesagt. Ich muss gestehen, ich bin dabei, mich ein bisschen so aus dem informationspolitischen Tagesgeschäft rauszuziehen, weil einfach die Halbwertszeit vieler Nachrichten immer kürzer wird. Und da wird halt impulshaft viel rausgehauen, was auch Schaden anrichtet. Die Frage ist, muss man sich das alles antun? Ne? Will man sich das alles antun? Ne? Ich versuche da ein bisschen weniger dieser schnellen Tagesnachrichten zu konsumieren. Aber wir haben noch andere Themen, über die wir reden wollen, Sven. Denn wir hatten eine ganz tolle Folge letzte Woche mit Rainer Hageloch, dem Vorstandsvorsitzenden der AER Kooperation AG, der mit einigen interessanten Thesen, die auch dann in der Fachpresse behandelt wurden, nicht nur bei unserem Medienpartner Touristik Aktuell, sondern auch einigen anderen Fachzeitschriften behandelt wurden. Es geht um das Thema Nachhaltigkeit, dass Nachhaltigkeit nicht nur in der Produktion von Reisen wichtig ist, sondern auch bei der Beratung am Counter in den Reisebüros. Er hat darüber geredet, dass man Holiday-Shaming neu denken kann. Ne? Warum sollte man Leute fürs Konsumieren von Billigfleisch schämen, aber nicht fürs Konsumieren von Billigferien? Und er hat sich ganz klar gegen das Argument ausgesprochen, dass Quereinsteiger in der Touristik Mindestqualifikation vorweisen sollten. Also spannende Themen, spannende Folge, interessanter Gast und die Folge kam ja auch sehr gut an. Nicht wahr, Sven?
Sie kam wirklich sehr gut an. Also war ein sehr, sehr schöner Start für unsere zweite Staffel, die wir ja jetzt mit der zweiten Folge fortsetzen. Und ja, uns würde auch mal wirklich interessieren, wie ist eure Meinung, ne? Also habt keine Hemmung, uns zu schreiben, was ihr dazu denkt. Wir kriegen natürlich Zuschriften, aber wir freuen uns immer über viele Zuschriften, über viele Fragen, über viele Ideen, über viele Meinungen natürlich. Und deswegen schreibt uns gerne, ne, auf Facebook, auf Instagram oder Qualitätsversprechen per E-Mail über unsere Webseite innerhalb von 24 Stunden. Dafür stehe ich mit meinem Namen.
hinundwegpodcast.de oder hinundwegpodcast auf Instagram oder Facebook. Wir würden uns freuen, von euch zu diesen Themen zu hören. Und wir würden uns auch freuen, wenn ihr, solltet ihr uns auf Apple, iTunes, Apple Podcast hören, wenn ihr uns Feedback gibt, wenn ihr uns Sternchen gibt, möglichst viele, 5 sogar. 5 kann man geben, ne?
Für den Reisepodcast 5 Sterne Deluxe sind es natürlich 5 Sterne, die man vergeben muss.
Ganz
so sieht's mal aus. Sehr schön. Genau. Lass uns über was Positives reden, oder?
Ja, was Positives. Lass uns über was Positives reden. Wir fahren nach Namibia. Das haben wir letzte Woche schon angekündigt. Willst du ein bisschen erzählen, was wir da machen, Sven?
Ja, so ganz steht der Plan, glaube ich, noch nicht. Aber wir werden, also wir sind, ich glaube, 8 Tage in Namibia unterwegs. Wir wurden
fast 10.
10 Tage? Oh mein Gott. Da muss ich nochmal in meinen Kalender gucken, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir nehmen teil an den Campfire Talks, wurden eingeladen von Namibia und unserem guten Freund Kaspar Wenter. Und ja, sind 10 Tage in Namibia, werden sehr, sehr viel sehen von dem Land. Ich freue mich sehr darauf. Ich war noch nie in dieser Region. Und ja, ich bin mal sehr, sehr gespannt, was uns da erwartet und einfach Vorfreude pur.
Und wir haben einiges vor auf dieser Reise. Wir werden euch, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich mitnehmen auf diese Reise in Form von Podcasts, in Form von Bildern, in Form von Videos, in allen möglichen Formen. Wir sind im Moment noch daran, das auszuarbeiten, wie wir das aufbereiten wollen und wie wir euch natürlich an dieser Reise teilhaben lassen können. Also seid gespannt.
Definitiv aber auch, und ich glaube, das kann man ja auch schon mal sagen, ne? Es wird Live-Talks geben. Also wir werden über Instagram, über Facebook, wir müssen mal gucken, was da am besten ist, live abends vom Lagerfeuer berichten, was wir so den Tag über erlebt haben und gesehen haben. Und ihr könnt uns dann auch natürlich eure Fragen stellen, wie es zum Beispiel gerade ist, durch Namibia zu reisen.
Wir werden aber auch tagsüber uns hier und da mal melden und euch tolle Bilder schicken, Videos etc. etc. Und wir werden höchstwahrscheinlich, bevor wir nach Namibia reisen, einmal eine Folge zum Thema Namibia-Tourismus hier bei Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans haben.
Das definitiv. Und weißt du, was wir auch noch vor Namibia haben?
Was?
Du hast eine Reise in die Dominikanische Republik.
Ach so, ja, das stimmt.
Fast vergessen. Hast du schon vergessen? Wie kann man denn sowas vergessen?
Nein, ich habe das in diesem Kontext ganz kurz vergessen. Ja, ich reise im September in die Dominikanische Republik, gemeinsam mit XP Point, Eurowings, Discover und dem Fremdenverkehrsamt der Dominikanischen Republik. Freue ich mich sehr drauf. Eine kurze Reise, die im September stattfindet. Es finden verschiedene Fantrips in die Domrep statt. Wir werden dort einiges sehen, einiges an Inspektionen machen. Und ja, ich habe das Programm schon gesehen. Ist sehr sportlich, aber sieht sehr spannend aus. Und auch von dort aus werden wir einiges Podcastiges machen. Euch mitnehmen, euch an dieser Reise teilhaben lassen, damit ihr ein bisschen mehr über die Dominikanische Republik und über Eurowings Discover lernt.
Das ist auf jeden Fall der Plan und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir euch da mit den neuesten Informationen, neuesten Entwicklungen ja versorgen können.
Und Rede von XP Point, auch da haben wir einen kleinen Podcast-Plan für die nächsten Wochen, dass wir ein bisschen über dieses Projekt und andere Projekte von XP Point reden. Aber dazu bald mehr.
Aber lass uns über den heutigen Gast reden. Er ist Expeditionsleiter einer Tour, die mein Vater schon seit Jahren machen möchte und leider bisher noch nicht gemacht hat. Vielleicht wird es ja noch was. Er ist nämlich angestellt bei Hurtigruten und die machen natürlich ganz tolle Reisen weltweit, aber diesmal geht es ein bisschen mehr um die Reise entlang der norwegischen Küste hoch zum Nordkap. Was mich an dieser Reise ganz besonders interessiert, ist halt, also gar nicht so, ne, was gibt's auf dem Buffet oder wie sehen die Zimmer aus? Ich glaube, das ist bei so einer Reise wirklich vollkommen zweitrangig, sondern es ist, glaube ich, einfach die Natur, die absolut im Mittelpunkt steht bei solch einer Reise, wenn man, ich weiß nicht, wie lange man unterwegs ist von Hamburg ans Nordkap und zurück. Aber ich glaube, man sieht dort wirklich wahnsinnige Natur, die man ja sonst so nicht findet und wie man sie sonst auch, glaube ich, nicht erwandern oder mit dem Auto erfahren kann, sondern wirklich auch nur mit dem Schiff erleben kann.
Was auch interessant ist, dass Hurtigruten, wir sprechen heute mit einem Expeditionsleiter von Hurtigruten, ist ja schon ein relativ großer Name, fällt aber in diesem Kreuzfahrtsegment ja doch irgendwie ziemlich aus der Reihe, da die schon eine ziemlich andere Philosophie haben, glaube ich, einen anderen Anspruch, anders reisen, als das, sagen wir mal, die großen anderen Kreuzfahrtanbieter haben, wo es ja um Erholung geht, um Spaß, um Swimmingpools, große Restaurants, Landausflüge, die ja wirklich so klassisch groß und wirklich touristisch sind. Alles schön und gut, ne? Muss jeder für sich entscheiden. Aber ich glaube, hinter Hurtigruten steckt eigentlich was ganz anderes. Und ich weiß da gar nicht so viel darüber und ich bin sehr gespannt, da mehr drüber zu lernen. Ne?
Definitiv ich auch, aber ich glaube auch genau dieser kleine, feine Unterschied, oder was ja eigentlich schon ein großer Unterschied ist, ist halt auch der Grund, warum mein Vater wahrscheinlich lieber auf Hurtigruten-Kreuzfahrt geht, als auf ein AIDA-Kreuzfahrtschiff. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir begrüßen bei Hin und Weg Ralf Westphal.
Hin und Weg,
der Reisepodcast.
mit Sven Meyer
und Andi Jans.
Die Leidenschaft für Natur, Meer und die Musik wurde ihm tatsächlich in die Wiege gelegt. Aufgewachsen unweit der nordfriesischen Nordseeküste, ist er bereits als junger Kerl im Kajak mit seinem Schifferklavier raus aufs Meer gefahren. Später hat er Draußensein auch beruflich zu seinem Zuhause gemacht. In Norwegen und Schottland promovierte er im Fach Natursport oder wie man auf Neudeutsch sagt Outdoor und ließ als Dozent Studenten an der Sporthochschule Oslo und an der Universität Marburg an seiner Leidenschaft teilhaben. In sozialen Segelprojekten machte der friesische Naturbursche Jugendliche mit seinem Outdoor-Wissen fit fürs Leben. Und vom Packeis auf Spitzbergen und Grönland sowie antarktischen Anlandungen in eisigen Pinguinkolonien bis hin zu den Passatwinden auf den Kanaren inspiriert, hat er als Nationalpark-Ranger, Lektor, Trekking- und Kajak-Guide gearbeitet. Bei seinem Arbeitgeber Hurtigruten ist er als Dr. Outdoor bekannt und wir begrüßen recht herzlich Dr. Ralf Westphal. Hallo Ralf.
Hallo Andy.
Hallo Ralf, schön, dass du dabei bist. Auch bei dir fangen wir mit der Schnellfragerunde an. Und ja, du hast die Wahl zwischen zwei Alternativen und musst dich spontan entscheiden. Und ja, ich fange direkt mal an. Eisbären oder Wale beobachten?
Eisbären.
Eisbären?
Eisbären sind für mich mein stetes Leben gewesen für mehr als 15 Jahre. Und das ist für mich eine mystische Begegnung, Eisbären zu beobachten, zu verstehen, auch im Safety Management, wenn sie in Nähe von Gruppen kommen. Von daher habe ich mich verliebt in den Eisbären und Wale genauso. Aber ich habe für diesen weißen Kuschelbär doch ein bisschen mehr ein Faible.
Was sieht man denn mehr? Eisbären? Also was ist schwieriger zu sehen? Wale oder Eisbären?
Ja, das Pelz des Bären ist ja oft grau, ist nicht so dental weiß, wie man sich das vorstellt. Das heißt, es ist sehr viel Geröll, Schutter auf Svalbard zum Beispiel. Deshalb ist es gar nicht so leicht, den Eisbär oft, wenn er liegend sich irgendwo versteckt, zu entdecken. Und das Gleiche gilt eigentlich für die Fluke von Walen. Da muss man schon genau hinschauen. Und oft sind das auch so Sekunden- oder Minutenglück und der Kapitän auf der Brücke sieht das und der Gast auf dem Schiff vielleicht erst später im Kielwasser. Also man muss schon genau hinschauen, aber das ist Mutter Natur.
Gut getan. Frage 2, Shanties oder Rockmusik?
Shanties, klar.
Ja? Ja? Okay, sehr gut. Ein echter Norddeutscher.
So, jetzt kommt was, wo meine Aussprache wahrscheinlich haken wird. Rackfisch oder Smalahove? Smalahov oder weißt du, was ich meine?
Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich dem ersten entlocke ich so etwas Skandinavisches und es wird wahrscheinlich eine Art Trockenfisch sein.
Genau, also fermentierte Forelle oder geräucherter Schafskopf.
Okay, eigentlich beides. Keine von beiden.
Aber sind doch Spezialitäten, oder? In der Region.
Ja, aber ich mag eigentlich gerne so als Snack gerne den trockenen Dorsch, also den Törfisk, da kann man also stundenlang drauf kauen, also wie so ein Kaugummi und das ist
klingt
so meine
verlockend.
Lieblingsspeise.
Klingt echt verlockend.
Klingt viel besser.
Na gut, ich hoffe, die Crew auf euren Schiffen kriegt auch noch anderes Essen. Aber scheinbar ja keinen geräucherten Schafskopf.
Na gut. Noch nicht.
Seekrank oder Heimweh?
Heimweh.
Ja. Passiert öfters.
Ja, also das Heimweh funktioniert ja nur dann, wenn man auch den Aufbruch in die Ferne macht. Und für mich ist der Aufbruch in die Ferne ein Teil meiner Arbeit, aber auch die Verbundenheit zu Hause jetzt mit Norddeutschland. Man hört es vielleicht auch am Slang. Also beides bedingt sich, finde ich. Und deshalb gehört Heimweh. Für mich ist das eigentlich ein zentraler Teil, weil ich auch gerne zu Hause sein mag und ich mag auch gerne auf dem Wasser sein. Also so wie so ein Kapitänsleben halt, ne? On-off.
Wirst du noch seekrank nach all den Jahren?
Ja, und guter Seemann darf auch gut mal kotzen. Ja. Also, wenn man über die Drake Passage zur antarktischen Halbinsel fährt, dann darf man sich auch mal übergeben. Aber es gibt so kleine Tricks, dass man kann breitbeiniger stehen zum Beispiel auf einem Schiff. Und okay. Man muss nicht unbedingt bei Windstärke 7 Vorträge vermitteln zu Gästen, die selber sich übergeben. Von daher, es gibt einige Tricks. Und zum Beispiel, bei mir funktioniert Ingwer-Tee eigentlich ganz gut.
Es gibt auch irgendwie rausgucken, also in den Horizont gucken, das soll helfen. Stimmt das oder ist das auch nur?
Ja, ich mache meine Runden meistens so auf Deck 5, glaube ich, ist es bei uns. Da mache ich manchmal, wenn ich so ein bisschen Vorahnung habe, dass der Magen nicht mitspielt, dann gehe ich mal ganz kurz raus, frische Luft, dann regelt sich das eigentlich. Aber wenn man in der Kabine sitzt und dem Klabautermann zuhören darf und tief in die Welle einsticht mit dem Bug des Schiffs, dann darf mal die Seekrankheit in seltenen Fällen kommen und man geht damit um.
Die letzte Schnellfragerunde, sicherlich auch interessant, weil du ja eigentlich das schon so ein bisschen angedeutet hast. Fernreise oder Urlaub in Nordfriesland? Was machst du lieber?
Im Corona-Jahr habe ich Nordfriesland jede Koppel und jeden Wertschöpfweg und jede kleine Waldlichtung, die es da gab, entdeckt. Und ich muss sagen, für mich persönlich zurzeit Heimat, weil ich so viel unterwegs bin.
Ja. Aber würdest du das jetzt immer noch sagen? Also du, weil jetzt war ja Pandemie, also du warst wahrscheinlich nicht so viel unterwegs, oder? Vermisst du das Reisen, unterwegs sein nicht?
Ja, also das ist ja auch der Grund, warum ich in so einem sehr rastlosen Seemannsleben unterwegs bin. Da ist natürlich sehr viel Abenteuergeist da und das muss auch mal ab und zu mal befriedigt werden. Und on and off als Seefahrer sind wir ja im Expeditionsteam unterwegs und wir freuen uns. Dafür muss man aber auch mal eine Periode der, Entsagung haben, damit man sich dort wieder auf die Destination auch mental vorbereiten kann und freuen kann. Wenn man das zum Beruf hat als Gast, ist das immer eine andere Perspektive, aber wenn man da professionell mit umgeht, muss man sich so ein bisschen organisieren, damit man sich auch mit Vorfreude dann wieder zur nächsten Destination, das wird für mich jetzt also Nordkap, die Reise von Hamburg sein und da bin ich jetzt schon langsam wieder im Begriff, mich auf das Schiff zu bewegen und mit meinen Kollegen, mit dem Expeditionsteam, dem Kapitän und so weiter, da in die Vollen zu gehen und die Vorbereitungen laufen und ich freue mich schon, langsam es kribbelt und das ist so das, was ich kenne über die Jahre. Wenn es kribbelt, ist es immer gut, es ist ein Zeichen, es geht wieder los.
Dann lass uns doch gleich mal richtig einsteigen. Also du hast schon erwähnt, du bist ein Expeditionsmensch, du bist auf dem Schiff, wir haben dich vorgestellt, du arbeitest für Hurtigruten. Was ist Hurtigruten? Das ist, glaube ich, ein Name, den viele Leute auch in der Reisebranche kennen, aber der vielleicht nicht jedem auch mit seinen ganzen Hintergründen wirklicher Begriff ist. Was ist Hurtigruten? Was bedeutet das? Was steckt dahinter?
Ja, aus Hurtigruten, ein norwegischer Name für die schnelle Expressroute entlang der norwegischen Küste, ist ja aus norwegischer Sicht einfach mal der Lebensnerv der norwegischen Küste, die logistische Verbindung von Südnorwegen nach Nordnorwegen. Und weil es so ein langes Land ist, die meisten Güter werden nach wie vor, über 50% werden immer noch über den Seeweg in Norwegen transportiert, ist das Reisen mit Hurtigruten eben sozusagen der Inbegriff des Norwegers, aber auch aller der, die sich Skandinavien erfreuen und die dort reisen. Hurtigruten sind Seeexpeditionsreisen gleichzeitig, denn man hat ja über die Jahrzehnte sich stark entwickelt und wir fahren nicht nur entlang der norwegischen Küste, sondern eben auch ins Eis oder im Expeditionsstil entlang der norwegischen Küste. Und Hurtigruten hat für die Norweger lange ein Symbol eigentlich ist es gewesen. Und Hurtigruten für ausländische Gäste ist eigentlich eine Garantie, sicher in diese Naturkathedralen zu fahren, nicht? Also die Fjordlandschaften, die Schärenlandschaften. Bei Wind und Wetter fahren wir durch diese Schärengebiete hindurch und kommen von Bergen bis nach Kirkenes, der norwegisch-russischen Grenze, kommen wir dort also sehr nah an das norwegische, an den norwegischen Lebensader.
Wie viele Hurtigruten-Schiffe gibt es denn? Also der Firma Hurtigruten, die halt diese Expedition macht.
Wir haben zurzeit 7 Schiffe entlang der norwegischen Küste und ich glaube mittlerweile, jetzt müsste ich lügen, glaube ich 6 Schiffe in der Hurtigruten Expedition unterwegs zu den Destinationen, die man mit dem Eis verbindet, aber eben auch jetzt mittlerweile im Expeditionsstil Norwegen. Ja, das ist ist eine ganze Flotte geworden, und ich bin damals auf der Fram, auf der MS Fram gestartet. Das war eigentlich das Schiff, was es damals gab, das sehr im Expeditionsstil in, so bis zur Antarktis fuhr, und aus einer Fram wurden mittlerweile sehr viele andere Expeditionsschiffe.
Wir haben jetzt gerade mehrmals das Wort Expedition gehört. Das klingt für mich halt sehr wissenschaftlich, aber es kann ja jeder mitfahren, oder? Wer ist denn so der typische Hurtigruten-Gast bei euch auf dem Schiff? Kann man das so ein bisschen kategorisieren?
Ja, der typische Hurtigruten-Gast, das ist eigentlich ein kompletter Querschnitt der deutschen Gesellschaft, würde ich sagen. Aber es sind natürlich Menschen, die sich etwas vorstellen, die etwas angehen, die vielleicht gelockt von Naturfilm, aber auch von ihrem eigenen Interesse, Literatur, dann in diese Region hineingehen wollen. Und es ist in der Tat eine Bildungsreise. Dafür haben wir als Expeditionsteam das Mandat, Wissen zu vermitteln. Das ist eigentlich das Gleiche, als wenn Sie in einen Nationalpark hineingehen und Nationalparkranger. Die nehmen Sie an die Hand. Das sind wir auch, wenn wir auf den Schiffen sind. Und die Gäste zeichnen sich dadurch aus, dass sie wissensbegehrlich sind und eben auch diese Erhabenheit, die elementare Auseinandersetzung mit Natur, mit einem Schiff, das dort in ferne Regionen fährt, mit teilweise ungewissen Ausgang, in dem Sinne, dass auch Eisbälte mal die Passage stören können oder dass die Anlandungsszenarien, die geplant sind, nicht immer so klappen. Aber das ist eben dieses abenteuerliche Gehen, was viele noch immer besitzen und das sie dort auch ausleben. Und wir mit der Hilfe des Expeditionsteams können dort diese Region also abenteuerlich unterwegs ganz toll erleben.
Das klingt ja jetzt schon so ein bisschen an, dass da auch mal improvisiert werden muss, dass man sehr pragmatisch sein muss. Du bist Wissenschaftler, schon eingangs erwähnt, promoviert, Doktortitel. Wie wird man Expeditionsleiter? Also wie bringt man sozusagen diese wissenschaftliche Seite und diese pragmatische Seite und das Improvisieren und das Abenteuerliche? Wie kommt das zusammen? Wie wird man Expeditionsleiter?
Naja, es gibt eine ganze Vielzahl von Expeditionsleitern, die verschiedene Biografien haben. Bei mir, in meinem Fall, ist das sehr schnell erzählt. Ich bin Sohn eines Sportlehrers, der mich früh sozusagen in die Natur hier auf der Eider am Paddeln, später wurde es Seekajakfahren in der Nordsee. Dann kam ich zur Jagd nach Norwegen und studierte irgendwann mal Natursport, und das war eben das norwegische Friluftsliv. Und ich landete als Eisbärenguide für die Tourismusindustrie auf Svalbard und wurde dann irgendwann mal rekrutiert von Hurtigruten und bin dann auf die Schiffe gegangen und habe dort als freier Mitarbeiter Polargeschichten erzählt. Ich wurde eigentlich Historiker. Vom Studienfach habe ich mich mit der historischen Entwicklung der Outdoor-Tradition Skandinaviens und Großbritanniens beschäftigt. Das passte ganz prima eigentlich in diese Destination. Und neben den Vorträgen wurde ich als Seekajakfahrer. Ich hatte das alles entwickeln können hier an der Nordseeküste mit meinem sportlichen Hintergrund, und so kam das eine zum anderen. Ich habe lange Zeit als freier Mitarbeiter gearbeitet und dann haben die mich da nicht loskriegen können und haben mich dann wahrscheinlich irgendwann mal verdingt, dass ich dann in das sogenannte Ship Management einsteigen sollte, und das führte dazu, dass ich irgendwann mal Expeditionsleiter werden sollte. Und das ist jetzt der Fall mit der Otto Sverdrup, mit der Destination Norwegen, auf ein Land, in dem ich gelebt habe, in dem ich studiert habe, in dem ich gearbeitet habe, an der Norwegischen Sporthochschule, auch eigentlich mit dem Fach Friluftsliv, und das zu vermitteln, dort eigentlich als ja Brückenbauer zwischen diesen Welten von Menschen, die vielleicht von 0 auf 100 in diese Region gebracht werden sollen, und mit dem Wissen, was nicht nur ich, sondern eben auch meine Kollegen haben, das zu vermitteln, das ist eigentlich sehr eine dankbare Aufgabe.
Man merkt schon, du brennst für deinen Job. Du liebst es, draußen zu sein in der freien Natur. Wie lange im Jahr bist du denn unterwegs? Das klingt ja wirklich so, als versuchst du die Landzeiten wirklich so kurz wie möglich zu halten, damit du ja schnell wieder aufs Schiff kommst.
Ja, das ist nicht alles Gold, was glänzt. Das ist auch ein Job mit langen Stunden auf den Schiffen. Aber wir leben ja das Leben eines Kapitäns, wenn man will. Also diejenigen, die im Expeditionsteam arbeiten. In meinem Fall sind es 14, 15 Mitarbeiter. Alle die haben eine Off-Zeit, das heißt, sie haben einen Landgang, dürfen sich auch gerne wiederholen. Da gibt es auch norwegische Gesetze dafür, dass man sich auch erholen darf als seefahrender Mitarbeiter. Und dann hat man eben auch wieder seine Zeiten auf dem Schiff. Also im Turnus, das kann 4 bis 6 Wochen auf dem Schiff sein und 4 bis 6 Wochen dann wieder Landgang, und so ist man eigentlich ein halbes Jahr auf dem Wasser, ein halbes Jahr an Land, wenn man will.
Ralf, wie ist es, Menschen mit ihren zivilisatorischen Befindlichkeiten in die Wildnis zu bringen? Gibt den Menschen das so ein bisschen Demut und Respekt vor der Natur? Wir so hyperindividuellen Stadtmenschen, wir denken immer, dass wir die wichtigsten Menschen der Welt sind und dass sich alles um uns dreht. Und dann kommt man so in diese wilde Natur, man sieht Eisbären, man sieht Wale, man sieht Eis. Die Natur liegt vor einem. Was macht das mit den Menschen? Und wie ist das für dich, den Menschen das nahe zu bringen?
Ich muss ein bisschen schmunzeln, wenn du das so fragst, weil es ist ja eigentlich ein zeitloses Thema, nicht? Also wir haben, da müsste ich mal lang ausholen. Also
ja, bitte.
Wenn man mal die Zeit des Nationalromantismus sich vor Augen hält, dann war es eine Zeit, wo Menschen reagierten auf eine starke Industrialisierung und auch auf zum Beispiel die Aufklärung. Mathematik, Physik war ein großes Projekt der Aufklärungszeit. Das cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Und das war eine sehr versachlichte Welt. Und als Gegenreaktion gab es eine schwärmerische Nationalromantik. Und die führte dazu unter anderem, dass Reisende nicht nur in die Alpen gingen, sondern eben auch nach Skandinavien. Und diese Menschen kamen eigentlich über Jahrhunderte immer aus den Zentren Europas, um dann in die Peripherie zu gehen, um den berühmten Noble Savage zu finden, nämlich Norwegen war das der Fjällbauer, nämlich die norwegischen nationalromantischen Bewegungen, die haben dann den norwegischen Fjällbauern und nicht den Fischer, nicht den, den wir besuchen, den die Region mit der Hortigruten unterwegs ist, nämlich an dem Küstenweg, sondern man hat in Norwegen diesen sehr schwärmerischen Fjällbauern zelebriert, und den sollte man besuchen, nicht als jemand, der aus den degenerierten Europa kam. Und so ist eigentlich schon früh eigentlich ein Cruise-Tourismus, also Kreuzfahrtschiffe sind in die Fjorde gefahren, aber auch die britischen Aristokraten sind in die Berge Skandinaviens und besonders Norwegen gekommen, um diese Natur in ihrer Reinheit wieder zu entdecken und somit auch eine Naturschwärmerei sozusagen zurück zu präkapitalistischen oder präindustriellen Urzuständen. Das war eine Suchbewegung, und die hat es schon immer von Europa gegeben, und wir als Guides, wir als Expeditionsteam können uns da also zeitlos einreihen, denn wir sind sozusagen an dieser Schnittstelle von einer Sehnsucht wieder zurück zur Erhabenheit der Natur zu kommen, vielleicht Naturkathedralen fast spirituell oder religiös schon fast zu erleben, wenn man mal überlegt, dass man aus Großstadtszenarien kommt, mit viel Straßenverkehr und einer Überbevölkerung vielleicht, und dann das Pendulum wieder zu nehmen und wieder ganz in eine andere Extreme zu nehmen. Diesen Zustand, den erleben wir ja in der Suchbewegung der Gäste, die zu uns kommen auf die Schiffe, nicht? Sie wollen also unsere Gäste, die aus diesem modernen Zeitgeist herauskommen. Sie wollen sozusagen wieder andocken mit einem etwas archaischen Gefühl, Lebensgefühl. Und da hat Norwegen besonders, nicht, als Land mit nur 5 Millionen Norwegern, einer fast 100.000 Kilometer langen Küstenlinie, wenn man jeden Fjord und jede Bucht dort mit hineinrechnet, da hat Norwegen natürlich viel zu bieten. Und das ist etwas, was wir erleben und was wir auch mit einer Demut vielleicht selber erleben, denn wenn viele unserer Gäste auch aus urbanen Regionen Deutschlands dann diese Erfahrung in Norwegen machen, wo auch immer, andere Destinationen hat Hurtigruten ja auch, aber dann ist das schon wie aus einer, tja, wie aus einer Messe heraus, wie aus einem spirituellen Erlebnis, und ich will das nicht zu theatralisch kommentieren, aber man sieht schon, dass Leute ein wenig geläutert sind, wenn sie mit dieser Stimmung, mit diesen Naturstimmungen, die wir in den Fjorden, in den Schärenlandschaft bei Wind und Wetter im Sommer und im Winter haben, wenn man dort also die Zeit, und die haben sie auf einem Schiffsort, wenn sie mit einem Schiff unterwegs sind, sind sie entschleunigt, notgedrungen, nicht? Sie sind auf einem Schiff, sie kommen da nicht so ohne weiteres runter, und diese Zeit mit einem Schiff, was sich mit einem Propeller bewegt, mit einer Geschwindigkeit vielleicht von 12,5 Knoten, da sind sozusagen ganz andere Erfahrungen wichtig und möglich, und wir sind dort eigentlich ja die Geburtshilfe mit unseren Ausführungen, aber auch hin wieder zum Gefühlsleben, hin weg von Verstand, aber zum Gefühl und zu den Erlebnissen hautnah. Das ist unsere Aufgabe im Expeditionsteam.
Ich habe sofort ein paar Anschlussfragen. Also du hast öfters mal das Wort jetzt schon Scheren benutzt, also dass du das vielleicht unseren Zuhörerinnen einmal erklärst, und du sprichst auch von Kathedralen. Und dann würde ich halt sagen, was sieht man da? Was sieht man, wenn du sagst, wir fahren in diese Fjorde rein? Kannst du das irgendwie beschreiben? Aber vielleicht fangen wir mit den Scheren an.
Ja, die Skaldendichte der Wikingerzeit hatten ja schon die Namen für diese Landschaftsformation, diese geologisch bezeichnet im Deutschen eigentlich als Rundhöcker bezeichneten Inselchen, Vorlagerung vor den Skanden. Das ist ja der lange Gebirgsrücken, der sich von ja Südnorwegen fast bis zum Nordkap hin bewegt. Aber draußen vor der Küste ist ein Schärengebiet, ein Hof, ein Schärgård, wie die Norweger sagen, ein dem Land vorgelagerten Insel, wer war ein Peninsula, eine halb, also mehrere Inselchen pro Quadratmeter, wenn sie dort in diese Region kommen, sicherlich mehr als 200.000, und Definitionen würden die Springtidenwasserlinie wahrscheinlich verschieden definieren, und so hätten sie eine größere oder kleinere Anzahl. Aber Norwegen als Land ist im Begriff sozusagen der letzten Eiszeit. Wir sind am Ende dieser Eiszeit angelangt. Norwegen hebt sich nach wie vor, das nennt sich Isostasie, und diese kleinen Inselchen, diese vorgelagerten, der Schärengarten, der bewegt sich nach wie vor Millimeter in nach oben, und durch diesen Schelf, durch diesen Garten fahren wir mit diesen Schiffen. Die werden wir als Bulwark benutzen, als Schutzwall vor der enormen Kraft der norwegischen See, und das ist auch der Grund, warum Hurtigruten diese inneren und navigatorisch sehr anspruchsvollen Regionen fahren kann, die uns gleichzeitig sozusagen einen Schutz geben vor dieser Übermacht des norwegischen Meeres oder dem nördlichen Teil der Nordsee.
Ganz kurz, die Follow-up-Frage. Du hast jetzt, wie Sven auch eben schon erwähnt hat, das Wort Kathedrale mehrmals in den Mund genommen, um die Fjorde auch zu beschreiben, wenn man da reinfährt in diese Fjordlandschaften. Ist das etwas, was die Norweger selbst auch benutzen als Begriff? Also sozusagen Kathedrale, die Kathedrale der Natur? Oder ist das etwas, was sozusagen sich in deinen Wortschatz sozusagen...
Ja, das ist sicherlich jetzt mein Wortschatz, aber diese Erhabenheit, also wenn man 900 Meter fast vertikal eine Granitwand vor sich hat, die dann mit der Baumgrenze dort oben endet und man die Zwergbergen sieht, die dann verschwinden im Horizont und gleichzeitig auf der anderen Seite nochmal irgendwie 800 Meter vielleicht eine andere vertikale Fjordseite hat, dann kommt da schon spirituelle Dimensionen auf. Das kommt natürlich auch, welche Wind und oder welche Klima, zu welchen Zeit man dort kommt, nicht? Also gibt es starken Wind, dann haben sie eine starke Welle in diesen Fjords, oder wenn sie das glasige Wasser haben, wo man dann vielleicht dieses türkis-grüne, blaue Wasser sieht des Fjordes, das so vor sich hinfließt, das stimmt an, und Naturräume sind gestimmt. Also da sind Stimmungen drin. Das ist so, wie wenn sie mit mit ihren Seelensträngen da hineingehen, wie so ein Musiker, nicht? Sie stimmen diese Seelenstränge an, sie kommen ins Schwingen und die Natur und diese Stimmung der Natur schwingt sie an und das sieht man in den Augen, das sieht man in der Art, diesen Naturphänomen Respekt zu zollen, ganz wichtig. Die Norweger nebenbei würden vielleicht bedeutend pragmatischer das sehen. Denn das, was ich jetzt so beschrieben habe, wäre eine sehr nationalromantische Sicht. Und auch das Bildungsbürgertum Norwegens hat diese Fjorde auch so verklärt, wie das vielleicht bei mir gerade rüberkommt. Die mehr pragmatischen Bauern der Fjorde, die haben ja auch das Wort Fjord benutzt als Hinweis, dass ein Fjord nichts anderes ist als ein Wasserstrom, auf dem man sich bewegen kann. Nämlich Fjord war eine Art Autobahnsystem, ein Wasserwegsystem, auf dem man sich mit Ruderbötchen oder mit verschiedenen Nordlandbooten entwickeln und rudern konnte, segeln konnte, um von A nach B zu kommen. Und somit müssen Sie nur fragen, den Besucher, den romantischen oder den pragmatischen. Und beide haben eine bestimmte Sicht der Dinge. Und die Landwirte und die Fjellbauern der damaligen Zeit haben sicherlich nicht diese norwegischen Malereien, die wir kennen von Gude zum Beispiel, diesen nationalromantischen Malern, diesen Pinselstrich in Düsseldorf gelernt haben, um ihre Heimat abzulichten und darzustellen. Das hatte dieser Fjellbonde nicht. Der war auf jeden Fall bedacht, vielleicht mit seinem Ruderboot zum Kirchengang, zum Nachbardorf zu rudern, weil das ein Teil des christlichen Dogmas war. Ja, also es gibt verschiedene Sichtweisen, Fjord zu erleben, aber wenn Sie mal da reinfahren in diese hervorragenden Felswände, an denen sie so fast majestätisch vorbeifahren auf unseren Schiffen, die dann auch diese Geschwindigkeit reduzieren. Wir haben ja auch Hybridschiffe nebenbei, die elektrisch angetrieben sind. Dann erleben sie diese Erhabenheit, diese Stimmung in den Fjorden. Und sie werden sicherlich in Demut aus diesen Erfahrungen herauskommen.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass wenn man dann da steht, dass man wirklich dieses Gefühl hat oder dass die Stimmung auf dem Boot dann auch wie in einer Kathedrale ist oder wenn wir halt in die Kirche gehen, man wird sofort ruhiger, man fängt nur noch an zu flüstern und man genießt dann auch diese Stille. Das kann ich mir auch.
Das hat ja auch der Fridtjof Nansen, nicht, der große Polarheld Norwegens, hat das mal ganz toll auf den Punkt gebracht, nicht? Der hat er war ja eigentlich nicht christlich angelegt, aber hat mal gesagt, it's better to why should you go into church and think about God, rather go out and ski and think about God. Nicht? Also die Naturkathedrale des Norwegers, die haben über 400.000 Ferienhütten. Das ist der Holy Grail der Norweger, ne? Also das Draußenleben und auch eine Art und eine Kulturtradition des Norwegers als letzten Eisstamm Norwegens zu zelebrieren. Das ist ja über mehrere Jahrhunderte eine DNA und auch ein Kulturthema, was sich bis zur Ablösung von Schweden und verschiedenen Fremdherrschern hat. Norwegen immer eine Corporate Identity gesucht und da ist das Draußensein und diese Art der Naturkathedrale, diese Übermacht der Natur, die auch im norwegischen Nationallied verewigt ist mit etlichen Versen, nicht, dass auch die See geschaffen ist, damit die norwegischen Söhne diese See auch beherrschen lernen, die Schneeflächen der Witter, all das ist so tief in jeder Pore des norwegischen Selbstverständnisses, dass diese Naturkathedrale eigentlich schon ein berechtigter Terminus ist.
Begriff, ja. Du hast jetzt die Natur schon ein paar Mal angesprochen und ja, vielleicht liegt es an der Bundestagswahl, aber die Natur, der Klimawandel, Klimaschutz ist gerade in aller Munde. Du bist ja jetzt auch schon ein paar Jahre mit dabei und in Norwegen unterwegs. Was fällt dir auf? Hat sich die Natur verändert? Siehst du Veränderungen auf deinen Reisen, wenn du unterwegs bist?
Ja, also das ist für den Amateur Amateur, also für das ungeschulte Auge und damit nicht das wissenschaftliche Auge, nämlich wir, die wir über Jahre dort oben sind, ist das natürlich eine Frage, ob man so lange geologische Perspektiven mit dem bloßen Auge so in Veränderung erleben. Da bin ich immer sehr vorsichtig, aber ich kann von meinen Jahren, von mittlerweile mehr als 14 Jahren auf Svalbard berichten, dass sich bestimmte Gletschersysteme zurückgezogen haben, sichtbar. Das kann man zum Beispiel an einer Anekdote festmachen, dass der Süsselmann von Svalbard des Öfteren Briefe bekommen hat, weil es Erstentdeckungen gab von kleinen Schereninseln, Mini-Inselchen, die auf einmal freigelegt worden sind, weil der Gletscher sich an einem bestimmten Ort, und es gibt ja etliche Gletscher auf Svalbard, sich solch eine kleine Mini-Insel freigelegt hat, und so wollte der Erstentdecker seinen Namen dort hinterlassen für die Ewigkeit. Das ist dann natürlich abgelehnt worden. Es gab andere Namensfindungen. Und aber das habe ich dort erlebt. Aber wir wissen natürlich von wissenschaftlichen Untersuchungen, dass gerade für auch Norwegen wie auch im globalen Kontext selber sich sehr viel tut. Der Meeresspiegelanstieg ist sicherlich auch wichtig für Norwegen, obwohl Norwegen in einer glücklichen Lage geologisch ist, nämlich dass Norwegen nach wie vor aufgrund der Isostasie, also des weiteren Abschmelzen des Eises, also wir sind ja in der letzten Zeitspanne der Eiszeit streng genommen, 2021, es gibt 2% der norwegischen Landmasse nach wie vor bedeckt mit Gletschereis. Die geht natürlich weit zurück, aber Norwegen hebt sich nach wie vor. Deshalb auch unsere Schereninseln, die sich über einen Prozess von 10.000 Jahren entwickelt haben. Somit ist der Meeresspiegelanstieg nicht so dramatisch, obwohl maritime Infrastrukturen in Nordnorwegen sicherlich mit 40 bis 70 Zentimeter vielleicht so, wie man prognostiziert nach Modellvorstellung, werden sich dort Infrastrukturen vielleicht in 60, 70 Jahren Probleme haben. Das, was wir aber in Norwegen erleben, sind natürlich auch die CO2-Einwirkungen, die Veränderung des pH-Werts, dass man zum Beispiel Kaltwasserkorallen hat in den Gebieten Lofotens, die dort sich stark verändern, und insbesondere aufgrund der norwegischen See, aufgrund der enormen Feuchte, die über die Winde an die norwegische Küste gebracht werden, gibt es natürlich starke Niederschlagsmengen, die sich in den nächsten 20, 30 Jahren vermutlich auch in dem 30-40% Stellenwert vergrößern werden, und das bedeutet mehr Regen und auch unter anderem auch Schneefall, aber besonders viel Regen, und die Folgen, die negativen Folgen der Klimaveränderung sehen wir auch in Norwegen mit Erdrutschen. Ich denke da besonders im Fall 2019, in einem Fall im Sognefjord, wo es dort also einen riesengroßen Mudslide, also soll heißen ein Erdrutsch gab, wo Riesenwälder und auch die Sedimentschicht auf dem Felsengrund durch diese Feuchte, durch diese konstanten hohen Regenmengen abgetragen worden sind und dann die Bevölkerung im Tal bedroht war und der norwegische Sohn mit seinem Smartphone das aufnahm und auf Norwegisch schrie, Papa, Papa, wie mo weg? Also soll heißen, Papa, wir müssen hier weg. Wenn Sie das mal im norwegischen Fernsehen gesehen haben, dann weiß man, was das bedeutet, und diese Thematik ist in Norwegen stark diskutiert. In Norwegen ist ein grünes Land, ja, aber es ist eben auch ein Land mit einem hohen CO2-Fußabdruck aufgrund der Ölförderung. Und so gibt es natürlich auch einen starken Diskurs zu den Fragen, wie man sich in Zukunft entwickeln soll. Und Norwegen ist schon sehr gewissenhaft an dem Punkt, aber im Dilemma als ölfördernde Nation gleichzeitig.
Du hast gerade gesagt, das wird in Norwegen viel diskutiert. Wird das auch auf dem Schiff diskutiert, unterhalb der Gäste? Und denkst du, die Gäste kommen vielleicht die kommen anders zurück? Also denkst du, eine Route verändert etwas in den Menschen, wenn man die Zeit auch hat, denen das zu erklären?
Ja, die Frage würde ich sagen, wir sind ja alle Menschen hier auf dem Globus, und ob wir uns auf einem Schiff im Bereich des Tourismus aufhalten oder in anderen Sphären. Wir sind alle Zeitgenossen dieser Zeit, und Hurtigruten hat das Mandat an sich genommen, nicht nur die Frage auch dem norwegischen Verkehrsministerium gegenüber nebenbei zu pushen, nämlich die Frage nach dem Biodiesel und auch den subventionierten Biodiesel unter anderem mit dem norwegischen Verkehrsminister, aber auch durch die Expeditionsteams auf den Schiffen die Gäste zu sensibilisieren. Und wir haben wissende Gäste, wir haben fragende Gäste, alle, die sich mit den Medien beschäftigen. In dieser Zeit, vor wenigen Tagen ist der IPCC-Bericht veröffentlicht worden in Glasgow, der uns als Weltbürger beschäftigt, der uns als Gast, als Mensch, als Vater, als Großvater beschäftigt, genauso das wie das Expeditionsteam. Wir haben sogar einen Environmentalist, also einen Umweltwissenschaftler mit an Bord, der dieses Mandat hat. Denn was können wir hier schaffen und machen? Wir können wie ein Nationalpark auch Ambassadeure schaffen. Und Ambassadeure sind für uns die Gäste, die aus ihren Destinationserfahrungen auch Wissen mitnehmen, wie der Stand der Dinge ist. Denn dieses Thema Klimaveränderung ist ein Thema, was uns alle betrifft. Und Hortikuten hat es sehr proaktiv angegangen. Und wir sind mit den Beiträgen, mit den verschiedenen Perspektiven, denen wir zum Klimawandel in Norwegen besonders jetzt für diese Tour Otto Sverdrup gehen wir diese Themen sehr proaktiv und hoffentlich gewissenhaft an, um dann dort unseren Gästen auch Handlungsmöglichkeit anzureichen.
Das Wort ist eben gefallen, Mandat, also so eine Art Vermittlungsmandat. Wie wird das denn wirklich ganz konkret umgesetzt? Du hast erzählt, es geht jetzt los von Hamburg aus ans Nordkap mit dem Schiff. Wie kann ich mir das vorstellen von Tag 1? Also habt ihr gleich von Tag 1 an Vorträge auf dem Schiff, wo ihr die Leute sozusagen informiert über das, was auf der Reise passiert? Also wie wird dieses Vermittlungsmandat umgesetzt, wenn die Reise losgeht?
Ja, wir könnten das natürlich sehr akademisch wissenschaftlich machen. Das ist auch ein Teilbereich unserer Didaktik, unserer Vortragsgestaltung. Aber wenn wir solch eine epochale Reise machen für viele Menschen, die letzte große Reise nebenbei, dann ist das auch gleichzeitig eine Dramaturgie. Wir verlassen die Elbe, wir fahren in diese Estuargebiete des Wattenmeers, wir gehen raus auf die Nordsee, wir haben der Backbordseite Helgoland, wir haben die Offshore-Parke, die Sie sehen, die natürlich die Vorträge, Inhalte auch steuern. Wir haben dann Esbjerg, wir haben das Dänemark, wir haben die Geologie des Wattenmeeres, wir haben die Erosion, Sedimentation des Wattenmeeres als Themen, genauso wie der Tidenzyklus, der uns dann zum Skagerrak und an die historischen Stätten der Wikinger im Rogalandgebiet führt. Dort sind nebenbei die Wikingerschiffe gebaut worden, nämlich dort im Gebiet von Rogaland. Das ist dort ein Gebiet, wo wir in die Schären hineinfahren, wo wir dann diese Wikingerschiffe, die im Oslo Wikingschiffmuseum ausgestellt sind, sind dort gebaut worden, weil das Powerhouse, das Kraftzentrum der Wikinger war und wir in den Norwegre fahren, nämlich die Seeküstenlinie, die damals vom Harald Schönhaar, dem norwegischen König der Norwegen, einte im 10. Jahrhundert. Dort fahren wir hinein und wir versuchen diese Destination mit den Themen, ich versuche das so ein bisschen anzureißen, diese Themen genauso anzureichern wie die Moderne, denn wir fahren ja auch im Bereich der Kontinentalsockel, dort wo die Ölforderung vor sich geht, dort wo es um die Fragen geht, der Ölproduktion, Stavanger, Fragezeichen. Wie sehen die Konsequenzen aus einer Rezession, wenn wir gerade von einem schwingenden Ölpreis reden? Wie sieht das Leben auf den Schären aus? Wie ist die Regionalpolitik Norwegens? Warum ist dort so viel Geld geflossen? Warum gibt es Brücken in diesen abgelegenen Regionen? Vermutlich, weil man Norwegen auch in den Regionen entwickeln möchte und nicht nur in dem südnorwegischen Bereich. Also Sie man sieht, dass wir hier also verschiedene Themen anreißen durch Vorträge, durch kleine Tiny Talks auf dem Deck. Wir sind eigentlich, wenn man will, eine Floating University mit einer Prise Salz. Wir sind auch gleichzeitig im spannenden Erlebnistourismus unterwegs und wir haben dort die Möglichkeiten, auch mit theatralischen Vorführungen die Geschichte von Hortikruten zu vermitteln, genauso die Klimaveränderung. All diese Themen ist eigentlich, wenn man will, manchmal sage ich, eine Volkshochschule mit einem Propeller unterwegs entlang der norwegischen Küste.
Ich muss mal ganz kurz einhaken. Also eine theatralische Vorführung, das heißt aber nicht, dass ihr dann da im Eisbärkostüm dann übers Deck läuft, oder?
Nein, aber wir hatten schon mal die Tochter von dem Gründer von der Hortikrutenlinie dabei, okay. Die ja schon lange verstorben war. Und der gute Richard Witt hatte eine Tochter und diese Tochter im alten Kostüm des 19. Jahrhunderts kommt auf die Bühne und erzählt die Geschichte ihres Vaters. Das wäre so ein Beispiel einer theatralischen Vorführung, genauso wie wir das Wissenschaftscenter ausgestattet haben mit einer Wikinger-Ausstellung und wir ein Reenactment haben, sozusagen, wo die Geschichte der Wikingerzeit vermittelt werden, live in den Textilien, die man dort damals hatte. Also es ist sehr pragmatisch, es ist hands-on und es ist akademisch und es ist viel, es ist ein Bouquet von verschiedenen didaktischen Spielformen, die viele Leute anspricht und es ist für alle etwas dabei.
Du hast jetzt von so einer Reise erzählt und man scheint ja unglaublich viel dazu zu sehen, ne? Also auf einmal, man hat die Natur, man hat die Vorträge, du hast gerade so die typische Route erklärt. Wie lang dauert so eine durchschnittliche Reise mit euch? Kann man das überhaupt sagen? Gibt es verschiedene Routen oder wie läuft das ab?
Ja, also man soll es nicht glauben, die ganze Tour von Hamburg zum Nordkap und zurück ist 15 Tage. Historisch gesehen, der Otter von Hålogaland, der große Wikinger, der der Nachwelt die Reise entlang der norwegischen Küste einmal vermittelte, das hat er dem englischen König dort im 9. Jahrhundert vermittelt, er würde insgesamt 30 Rudertage brauchen, um von Nordnorwegen bis nach Südnorwegen zu rudern. Das mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 12,5 Knoten mit unseren Schiffen, das schaffen wir nicht so und sollen wir auch nicht, denn wir sollen bedeutend schneller bis in den Norden kommen. Aber wir haben dort allemal die Möglichkeit, relativ entschleunigt diese Küste zu erleben, denn sie zieht wie so ein Film, ein langsamer Film am inneren Auge vorbei. Sie haben vielleicht ihr Cappuccino in der Hand und einen netten Gesprächspartner zur rechten Seite und können genauso aus dem Sofa heraus das erleben bei uns in der Panorama-Lounge oder sie können es mit dem Expeditionsteam draußen auf dem windigen Deck oder auf dem sonnenbeschienenen Deck, je nach Lage, können sie dort Norwegen verschieden erleben.
Gibt es einen Lieblingsort bei dir? Also gibt es einen Lieblingsort auf dieser Reise, wo du deinen Gästen sagst, so, das ist jetzt der absolute Wahnsinn?
Viele würden sagen, die Lofoteninseln, weil es diese enorme Wand, diese Felswand, die mehrere hundert Kilometer lang ist, die Naturkathedrale per se ist für mich, aber persönlich ist es die Helgelandküste. Das ist ein Inselwirrwarr an Schären, an Sandbuchten, die im Sommer regelrecht aufgeheizt werden, ein Paddelparadies und ich bin selber Seekajakfahrer. Ich würde mit meinem Seekajak dann von einer Insel zur nächsten hoppen, ein Islandhopping machen und diese geologisch gesehen Strandflaten, diese ausgerissenen, langen Schärenlandschaft, die die letzte Eiszeit dort hinterlassen hat, das ist für mich so eine Inkarnation. Und wenn man eine Seekarte mal rausholt, dann ist man so verwehrt. Es sind nicht nur die 5000 Seezeichen da drin, weil sie da die Einfahrten nicht verstehen und weil die Schären so zerrissen und so vielseitig sind. Das ist für mich die Helgelandküste, ja.
Das klingt wirklich traumhaft. Ich wollte noch mal ganz kurz zur Arbeit an Deck fragen. Das klingt jetzt wirklich so, als ob so eine 15-tägige Reise, die, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, gar nicht so lang ist, aber doch sehr intensiv ist. Und auch für dich als Expeditionsleiter, der ja auch ein bisschen als Reiseleiter mitfungiert. Ist das so, dass man da immer an ist, dass man auch immer angesprochen wird von den Gästen? Oder ist das schon so ein bisschen getrennt vom Tagesablauf her? Da gibt es dann so Zeiten, an denen man arbeitet? Oder ist das wirklich so intensiv, wie man sich das vorstellen kann? Dass man also immer angesprochen wird zu Themen, ne? Auch an Deck von den Gästen. Ne? Wie läuft das?
Das ist relativ strukturiert. Wir sind natürlich ansprechbar, aber wenn wir mehr in der delegierenden Funktion arbeiten, dann werden uns die Gäste auch des Öfteren im Büro sehen. Und wir haben natürlich andere Kollegen, die mit den Aktivitäten des Seekajakfahrens oder des Guiding auf dem Deck oder des Vortrages sehr nah in Kontakt mit den Gästen tagtäglich sind. Mein Job ist mittlerweile auch viel Delegationsarbeit und somit bin ich auch manchmal eher so die ruhige Existenz im Hintergrund und versuche die Kräfte zu kanalisieren, damit diese Schifffahrt von 15 Tagen funktioniert. Es ist ja eigentlich auch eine aus der Management-Sicht vielleicht eine fast schon semi-militärische Aufgabe, nämlich Zeiten, Anlandungszeiten, Vortragszeiten so zu koordinieren zusammen mit den Essen, dass das ein rundes Erlebnis ist für unsere Gäste. Und somit ist man da relativ strukturiert unterwegs, damit das zu einem schönen Ganzen zusammenkommt. Und gleichzeitig hat es natürlich auch was familiär, denn man muss sich aushalten können untereinander von Kollegen. Man ist viel intensiver zusammen. Schiffe sind eigentlich eine totale Institution. Da kommen sie nicht so ohne weiteres weg. Und man muss sich aushalten lernen. Und das ist eigentlich diese People Skills, würde man im Englischen sagen. Also das Menscheln untereinander ist wahrscheinlich einer der wesentlichen Charakterstärken, die wir von unseren Expeditionskollegen erwarten.
Wie groß ist denn so eine Crew insgesamt? Also wirklich vom Kapitän bis runter zu den Deckhands und dann das Expeditionsteam. Wie viele Leute arbeiten da mit auf so einer Reise? Also auf dem Schiff?
Ja, also ich würde für die Otto Sverdrup, ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, aber vielleicht so um die 120 von Kapitän bis Expeditionsteam bis zur Crew. Es gibt ja viele Positionen dort, die im Hintergrund laufen, die für die Sicherheit des Schiffes besonders wichtig sind. Aber so um die 120 Personen allemal.
Und wie viele Gäste maximal?
Wir können mehr als 400 Gäste mit an Bord nehmen. Zurzeit wird aufgrund der Covid-Regeln etwas defensiv dort gefahren. Das heißt, wir werden vermutlich auf den ersten Reisen so um die 320 Personen haben.
Ja. Aber das ist ja immer noch ganz ordentlich.
Ja, ja. Ja, das ist eine ordentliche Oma-Land-Verschickung. Da schneiden wir mal.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Mal gucken. Ralf, also mir hast du super viel Lust darauf gemacht. Also klar, Hurtigruten war immer ein Begriff für mich, aber jetzt, wo ich das nochmal so ein bisschen erklärt bekommen habe, ich habe definitiv Lust bekommen, mit dem Cappuccino dann in der Panorama-Lounge zu sitzen, vielleicht ohne Andi, der mich vollquasselt, sondern mit einem interessanten Gesprächspartner. Wir hoffen natürlich auch, dass wir unseren Zuhörern Lust gemacht haben. Du hast jetzt gesprochen von einer Reise, die ansteht. Wie viele Reisen habt ihr denn so jetzt noch in diesem Jahr geplant? Das ist ja wegen Covid-19 jetzt auch vielleicht wird nicht jede Reise stattfinden, aber kannst du uns darüber noch was sagen und wo man am besten bucht und natürlich auch Reisebüros, Webseite wahrscheinlich, aber wie viele Reisen sind noch geplant? Gibt es auch einen Winterbreak? Also oder fahrt ihr ganzjährig?
Einfache, naja, also schnelle Frage.
Die Vorlaufzeit für Destinationen, die ist ja in der Regel mehr als ein Jahr. Planung läuft natürlich sehr beschleunigt und auch sehr improvisiert dadurch, dass es eine Dynamik gab bei der Covid-Einschätzung auch in der südlichen Hemisphäre. Und, jetzt geht es darum, dass auch Schiffe, eisgehende Schiffe in die Antarktis fahren, die dann die Häfen in Südamerika als Stützpunkt nehmen. Und auch für die Destination plant Hurtigruten sehr gewissenhaft mit den Behörden vor Ort. Und so wird es auch Reisen geben in die Antarktis, Falkland Islands, South Georgia. Und das alles, ich bin froh, dass ich im kaufmännischen Bereich nicht arbeite. Ich bin Feldarbeiter in vorderster Front. Aber ich denke mal, dass man auf den Hurtigruten-Webseiten dort die aktuellen Angebote sehen kann, die auch sehr solide ausgearbeitet sind. Und die Gäste werden an die Hand genommen mit neuesten Covid-Informationen und Buchungskonditionen. Von daher ist Hurtigruten mit norwegischer Qualitätsarbeit schon in dieser Planungsphase stark drinne und nach den Erfahrungen des letzten Jahres hat man sich dort sehr an die Hand genommen von den Gesundheitsbehörden. Von daher gibt es dort also klare Entwicklung und auch einen Planungshorizont, der zu diesen Reisen dann auch führen wird.
Ich habe abschließend noch
Eine Frage. Und das ist dieser Begriff, der mir in der Vorrecherche auch, als ich mir das Angebot von Hurtigruten angeguckt habe, immer wieder im Weg gekommen ist. Das ist dieser Begriff Bergtat. Also wir kennen das aus dem Dänischen, dieses Hygge. Das ist ein unglaublich beliebter Begriff geworden, auch im Deutschen, diese skandinavische Gemütlichkeit. Du hast schon erwähnt Friluftsliv, ne? Also sozusagen die Liebe und Wertschätzung der frischen Luft und des Draußenseins, ne? Die Liebe der Norweger zum Draußensein, das hast du schon eingangs erwähnt. Mhm. Aber ein dritter Begriff, das ist dieses Bergtat, das ist mir immer wieder über den Weg gekommen. Was bedeutet das?
Bergtat ist, kommt aus dem Norwegischen und es versucht das zu erklären, was ein Natursportler oder ein von Naturkraft her herangezogenen Menschen beschreiben soll. Bergtat heißt also, man ist regelrecht genommen von dem Berg. Das ist irrational. Man kann es eigentlich nicht kognitiv, verstandesmäßig beantworten. Es ist eine Passion beyond reason, würde der Engländer sagen. Also eine Leidenschaft, die schon über die Vernunft heraus ist. Und die Kraft dieses Berges zieht einen so stark an, dass man dort auch mit dem Gefühl des Bergtat auch verantwortungsvoll umgehen muss. Denn man muss nach den Regeln der norwegischen DNT, also des norwegischen Touristenvereins, sich nach den Fjellregeln aufhalten in den Bergen. Denn wenn man zu doll Bergtat geworden ist, dann ist man verführt worden von dieser Kraft der Natur. Stell mal vor, im Winter bin ich unterwegs, ich habe das Niedrigdruckgebiet nicht richtig eingeschätzt und ich habe noch 40 Kilometer bis zur nächsten Touristenhütte auf der Hardanger Witter. Dann war das zu viel Bergtat. Dann hat man sozusagen nicht verantwortungsvoll, defensiv dort seine Tour geplant. Und der Fridtjof Nansen hat ja eine der berühmten Fjellregeln eingeführt, nämlich der ingen skam muss nu. Es ist also keine Schande umzudrehen, und diese Schande nicht umzudrehen gehört in diesen Ehrenkodex des draußen unterwegs sein in Norwegen. Und wenn man dann umdreht, weil man nicht zu doll Bergtat genommen werden soll, wenn man umdreht, dann hat man sich diesem Bergtat widersetzt. Das ist auch ein Zeichen von Charakterstärke und auch einem guten Sicherheitsmanagement. Aber zur Leidenschaft gehört eben diese Kraft, diese unartikulierte Kraft dieser Stimmung der Mutter Natur. Und wenn man an die gebunden ist, dann ist man also draußen unterwegs und das Zuhause ist draußen. Und das ist auch gut so. Viele Menschen sind ja viel zu viel drinne. Deshalb Bergtat, lassen wir es mal gelten. Bergtat ist eigentlich schon ganz okay.
Also zum Abschluss, wunderschöner Abschlusswort, zum Abschluss ein bisschen mehr Bergtat für uns alle, aber mit dem nötigen Respekt.
Richtig, ja.
Genau, sehr gut.
Wir wünschen dir für die Tour, die jetzt kommt, alles Gute. Es geht von Hamburg ans Nordkap, nicht wahr?
Ja, es geht von Hamburg bei den plattdeutschen Hafenarbeitern unten am Cruise-Terminal geht's los. Und wir fahren dann bis zum Nordkap und wir fühlen die Barentssee, des Teufels Tanzboden, wie er auch genannt wird, nämlich die starken Kräfte der Barentssee, die dann nochmal so ein bisschen ans Nordkap ranfassen. Und wenn wir das dann gespürt haben, wenn wir Bergtat geworden sind vom Nordkap, dann geht's dann wieder auf Südkurs, auf einer ja faszinierenden Reise entlang dieser Märchenlandschaft Norwegen wieder Richtung Hamburg.
Alles Gute dafür, eine gute Reise oder wie man hier in Hamburg sagt, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
Ja, sehr gut gesagt. Ja, das hoffe ich auch für uns und alle.
Das war sehr interessant. Ich muss zugeben, ich bin jetzt auch ein bisschen Bergtat. Das klang alles sehr verführerisch. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, wie so eine Dramaturgie auf dem Schiff auch abläuft. Und dass das einen auch in den Bann zieht. Dass man wirklich zum Schluss damit mit einer ganz schönen Ehrfurcht durch diese Landschaften fährt. Also mir hat es viel Spaß gemacht zuzuhören. Ja. Ich bin sehr neugierig geworden. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer werden das auch sehr interessant finden. Also vielen lieben Dank. Er ist bekannt als Dr. Outdoor bei Hurtigruten. Er ist Expeditionsleiter und wir bedanken uns recht herzlich bei Dr. Ralf Westphal.
Vielen lieben Dank. Schöne Grüße zurück.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr irgendwelche Anmerkungen, Kommentare oder Fragen habt, könnt ihr uns natürlich wie immer kontaktieren auf Instagram oder Facebook unter Hin und Weg Podcast oder über unsere Webseite hinundwegpodcast.de. Dort gibt es ein Kontaktformular. Ja, das gibt es auch nach der Sommerpause immer noch. Dort könnt ihr uns kontaktieren, uns schreiben und Sven wird euch wie immer sein Qualitätsversprechen innerhalb von 24 Stunden antworten.
So sieht's aus. Das steht auch nach der Sommerpause noch natürlich.
Sehr schön. Wir bedanken uns recht herzlich, würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und
der Mann voller Bergtat, Andi Jans.
Vielen Dank. Wir bedanken uns bei Dr. Ralf Westphal von Kurtik.
Vielen Dank. Wurde präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell.